Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Erzählmer-Podcasts. Mein Name ist Nick und das ist der Interview-Podcast aus dem Hause Nick Media. Nick Media unterstützt Unternehmer dabei, ihren eigenen Corporate-Podcast zu starten, ohne auch nur irgendeine Ahnung haben zu müssen, was Podcasting eigentlich ist. Und hilft dir dabei, neue Kunden zu gewinnen oder deine bisherigen Kunden noch besser zu erreichen. Weitere Informationen dazu findet ihr unter nickmedia.de und nun zurück zum Erzählmo-Podcast. In der heutigen Folge habe ich die Steinbildhauermeisterin Astrid Hill zu Gast. Sie erzählt, warum sie statt eines Studiums sich fürs Handwerk entschieden hat, was sie daran so begeistert, den Stein zu bearbeiten und warum es kein Metall geworden ist. Wir unterhalten uns über ihren Werdegang als Künstlerin, als Firmenchefin, was es im Saarland an interessanter Baukultur gibt und noch vieles, vieles mehr. Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Ihr werdet im Laufe der Ausgabe ein Fotoklickgeräusch hören. Das liegt daran, dass wir an dieser Stelle über ein Kunstwerk von Astrid sprechen werden. Und deshalb solltet ihr natürlich auch das Bild eingeblendet bekommen, wenn ihr denn einen vernünftigen Podcatcher habt, damit ihr wisst, worüber wir sprechen. Andernfalls findet ihr das Bild aber auch auf der Homepage. Und zu guter Letzt, wenn euch die Folge gefällt, dann schreibt doch iTunes-Rezension. Dankeschön dafür. Empfehlt uns im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis oder teilt uns auf Social Media. Dankeschön.
Warst du als Kind eigentlich auch schon so Kultur, also so kulturinteressiert? Nein, ich zeige auf dein Werk. Ich setze das so unter Kultur für mich.
Ja, interessiert schon. Also bitte mal überlegen. Ich habe halt gerne BK gemacht. Habe auch gerne
Kunst, ne?
Konnte auch so wirklich stundenlang dann zeichnen oder Bilder malen und so. Habe mich auch für den BK-Unterricht interessiert. Genau, ja. Aber das war halt eigentlich eine Sache von vielen für mich.
So. Was mich jetzt aus dem Vorgespräch interessiert hätte, ist, wenn das nicht so dein erster Berufswunsch war, was war dann so dein Berufswunsch so zum Ende der Schulzeit?
Da gibt's eine Geschichte dazu. Hast du dir schon gedacht, ne? Also es war so, ich habe halt Abi gemacht, habe das letzte Jahr extra wiederholt, weil ich den NC haben wollte für Architektur.
Okay.
Das war so, ich dachte, ich habe halt im elterlichen Betrieb oft so mitgearbeitet und so. Also Bau hat mir gut gefallen. Mein Papa hat einen Verputzerbetrieb, ganz lange, den mein Bruder übernommen hat. Also wir sind eine Handwerkerfamilie. Und dann dachte ich so am Ende der Schulzeit, ja, das mache ich eigentlich gerne und ansonsten zieht eigentlich nichts Richtiges, gehe ich doch Richtung Architektur. Dann habe ich den NC nicht gepackt und habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, mache ich doch mal ein Praktikum beim Architekten. Und das war echt ein guter Architekt, mit dem ich auch echt gut klargekommen bin. Ich kannte den halt über meinen Papa und habe dann da angefangen und habe gemerkt, dass dieses 8 Stunden am Stück sitzen, dass das gar nicht geht. Ne? Also es hat mich echt wahnsinnig gemacht. So nach einer Woche habe ich dann angefangen, bin immer mit dem Fahrrad gefahren, ne? Obwohl ich vorher nie so die Fahrradfahrerin war. Ich habe früher gefochten, also das ist so, ne? So, okay. Das ist also kurz und knapp und dann ist gut. So. Und das waren 16 Kilometer und halt über den Felsberg drüber, ne? Ich habe das gemacht und habe das wirklich, das war so das Einzige, was mich zum Überleben, was mir da geholfen hat, diese Zeit zu überleben. Obwohl wirklich, also das Arbeitsklima war super, es waren interessante Sachen, aber 8 Stunden am Stück im Büro war richtig so ein Horror für mich. Ne? Ich glaube, ich wäre jetzt Extremsportlerin, wenn ich das weitergemacht hätte. Ich habe dann eingesehen, dass das dann nicht geht und hatte dann eine tiefe Krise, 2 Wochen. Aber das hat sich echt länger angefühlt, weil ich halt so lange darauf hingearbeitet habe, ne, und hat dann gemerkt, nee, Architektur ist es nicht. Und dann habe ich auf einer Party einen Typ kennengelernt, der Bildhauer und Steinmetz schon war, also Geselle. Und habe dann so gefragt, wow, was ist denn das? Er hat halt gesagt, er ist Bildhauer im Handwerk. Oh, hört sich ja interessant an, gibt's das? Und so, ne? Und er hat mir erzählt, in welchem Betrieb er gelernt hat. Und da habe ich dann Praktikum gemacht und 14 Tage. Und habe dann so gemerkt, so, oh ja, das kann ich mir vorstellen, das mal zu lernen, ne? Und dann könnte ich ja nachher immer noch Architektur machen. In dem Betrieb habe ich dann nicht gelernt, der hatte schon Azubis. Und habe dann in Saarlouis, in Frau Lautern, habe ich dann den Tipp gekriegt, die suchen jemanden, die haben auch schon lange gesucht. Und das war dann mein Lehrbetrieb, also viel näher auch. Das Praktikum hatte ich in Heusweiler gemacht. Und da war natürlich Frau Lautern, war natürlich viel näher an meinem Heimatort. Und das war, also mit dem Betrieb sind wir arbeiten heute noch eng mit denen zusammen. Also sind immer noch ganz eng in Kontakt. Das ist schon, ja, 25 Jahre jetzt.
Was ich mich halt gefragt habe, wie ich das gelesen habe, war, dass du hast halt ein Abi gemacht. Und eigentlich denke ich mir immer, wenn man Abi macht, dann hat man doch irgendwie straight den Wunsch, Studium zu machen, irgendwas studieren zu gehen. Und wenn du dann so ins Handwerk gehst, also gut, da du aus einer Handwerkerfamilie kommst, gehe ich mal davon aus, war das dann zu Hause wohl kein großes Konfliktpotenzial, als du gesagt hast, ich mache dann Handwerker, also ich mache Handwerkerausbildung. Oder schätze ich das falsch ein? Also,
nee, das war genau so.
Und für dich war das aber auch kein großer Schmerz, dass du gesagt hast, jetzt habe ich mich durch das ganze Abi gequält und jetzt, das hätte ich auch irgendwie 3 Jahre alles eher schon haben können.
Natürlich war das ein großer Schmerz. Das war ja die 2 Wochen Krise. Als ich dann gesagt habe, okay, ich lerne das da mal, da hatte ich die ganze Zeit noch im Kopf so, ich habe ja mein Abi, das heißt, ich kann nachher immer noch studieren und so. Ne, ich sehe das ja dann. Und habe aber gemerkt, dass der Beruf mir so gut gefällt, dass das reicht. Also ich habe zwar im Moment habe ich so den Gedanken manchmal, naja, ich könnte vielleicht noch ein bisschen Kunst studieren, da wäre ich jetzt soweit. Kunststudium war mir vorher viel zu abstrakt. Also das hätte ich niemals gemacht.
Aber deswegen meine Frage mit der Kunst, weil ich finde diesen Beruf, gut, auf deinen Steinmetz, da stellt man sich dann schon jemanden vor, der irgendwie hart am Stein arbeitet. Und das, was du machst oder was man von dir an Arbeiten sieht, ist ja eher sehr detailreich. Das ist schon eher, wo ich sagen würde, das ist Kunst. Und deswegen hätte ich gedacht, dass du dann halt auch so einen Hintergrund hast, so irgendwie künstlerisch, dass man das unbedingt machen möchte. Ich meine, das ist ja auch kein Beruf, auf den man einfach mal kommt. Also das wäre mir niemals eingefallen. Ich meine, das Bildhauer wäre eine super Idee. Also
das Lustige war, dass ich, als ich so zwei Monate in der mit der Lehre angefangen hatte, da erzählt mein Papa irgendwann mal, ja, dein Uropa, der war ja auch Bildhauer. Und ich so, hä? Ja, der hat so die alten Grabsteine gemacht auf dem Friedhof. Ne, das sind Hammer-Grabsteine, ne? So Jahrhundertwende, so Kreuze mit Engelchen. Der hat super Rosen gemacht. Und wir haben da echt auch, das war schon auch immer mal Thema, das ist nur irgendwie zufällig ist das an mir vorbeigegangen, dass das mein Uropa war, also ganz lustig. Also wie gesagt, das hängt schon ein bisschen auch, irgendwie habe ich das scheinbar in den Genen. Und das Ding war wirklich, als ich dann angefangen habe, diese mit der Arbeit, ne, Steinmetz zu werden und so, ich habe bei der Lehre habe ich gemerkt, was für eine Begeisterung ich da entwickle. Ne? Ich hatte vorher auf der Schule, ich war im TWG in Dillingen, da hat man ja auch Metall und Elektro. Metall konnte ich gar nicht leiden, denn ne, das Fach, ich habe den Lehrer super gemocht, ne? Aber mit Metall konnte ich nichts anfangen. Ne? War so ein reines Lernfach. Eigentlich haben ganz viele Metall dann halt gemacht und haben da gut abgeschnitten, die mit Elektro nicht so klar gekommen sind. mit Metall konnte ich nichts anfangen. Und dann nachher in der Lehre und auch in der Meisterausbildung habe ich dann dieselben Sachen für Stein gelernt und habe es nur so in mich reingefressen, verschlungen.
Aber war das zu der Zeit normal? Also ich meine, als Frau in so einem Beruf, gab es das oft oder?
Es ist so, dass wir für Handwerksberufe einen relativ hohen Frauen- und Mädchenanteil haben. Relativ hoch heißt 10-15%. Also hatten wir zu meiner Zeit, als ich das gelernt habe. Zwischendurch ist es stark zurückgegangen, so auf 2% oder so. Aber jetzt im Moment merkt man wieder, dass das wieder am Steigen ist.
Gibt es in dem Bereich unterschiedliche Richtungen? Also dass man sagt, oder dass Frauen vielleicht dann eben wieder bei dem Klischee und bei der Kunst, dass man dann sagt, die machen halt die gestalterischen, schönen, feinen, leichten Arbeiten gefühlt und der Mann, der kloppt da unten den Marmor, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, Klischee. Ist das so? Oder also gibt es da verschiedene Sparten in dem Berufsfeld? Oder?
Ich würde mal sagen, der Hauptunterschied ist, dass Mädchen und junge Frauen, die sich dafür entscheiden, die haben natürlich, die brennen natürlich für den Beruf. Ne? Ansonsten, man entscheidet sich nicht, wenn man nicht weiß, ne, ja, mache ich halt eine Steinmetzlehre. Gibt es ganz selten bei Frauen, ne? Also sowieso in diesen Bereichen. Von daher ist es natürlich schon so, dass die Frauen halt, die das machen, zu den, also prozentual gesehen, mehr dafür brennen und dann halt auch besser solche Sachen machen, ne, so im künstlerischen Bereich und so oft. Nicht immer, aber das gibt's schon. Ansonsten würde ich mal glatt behaupten, dass man da reinwächst. Ne? Es gibt.
Ja, aber wie fängt das an? Ist das dann so klassisch, du kommst da hin und dann, ich weiß nicht, also bei mir, ich habe Industriemechanik gelernt, das war dann das mit dem Metall. Da gab es dann halt das U-Eisen und dann gab es die große Feile und dann waren die ersten Monate nur Feilen, Feilen, Feilen.
Genau.
Also wirklich Arbeit, die einfach gar keinen Spaß gemacht hat. Und jetzt frage ich mich halt, wenn du da als Frau in so einem Beruf kommst und ich nehme an, ich vermute jetzt auch, wir sind wieder bei der Kunst, das treibt mich irgendwie um. Da denke ich mir, du gehst ja dann wahrscheinlich hin und denkst dir, oh, ich mache da schöne Rosen und ich mache ein paar Engel und keine Ahnung was. Und dann kommt der Meister um die Ecke und hat ein riesen Werkzeug in der Hand und sagt, und jetzt machst du erstmal Steinbearbeitung und das von morgens bis abends.
Wie gesagt, ne, ich hatte ja Metallbearbeitung auch in der Schule und dann haben wir auch so ein Dings gemacht und auch mal so ein Kranich gefeilt und so. Und ich fand es stinklangweilig. Dann habe ich im Praktikum habe ich mal so eine Toilette, also so ein Gästebad gezeichnet, gemalt mit Tusche. Ne? Fand ich auch stinklangweilig und viel zu lange. Und dann habe ich einen Quader gehauen in Stein. Ich habe wirklich die ersten 2 Monate nur Steinquader gehauen, also Flächen gehauen, Steinquader und so weiter, ne? Und dann zwischendurch, was weiß ich, Kaffee gekocht und Werkstatt aufgeräumt und so, ne? Aber sonst halt wirklich nur Quader, ne? Also wie du eigentlich ganz ähnlich. Und ich hab's genossen, ne? Ich fand's so spannend, das rauszukriegen, wie das geht, bis endlich mein Schlag gerade ist und so, ne? Es war einfach mein Material. Das ist so. Also ich kann das auch nicht.
Ja, was verbindest du mit Stein, dass du da so eine. Ja, dass du da so eine Neigung zu hast, zu diesem Material? Oder was macht es für dich aus, das zu bearbeiten?
Ich kann das gar nicht so sagen. Ne? Ich habe angefangen mit Stein zu arbeiten, habe gemerkt, ich liebe das. Ne? Den Steinstaub, dieser Widerstand, der dann kommt, ne? Dass der dann.
Das heißt, Holz wäre jetzt. Dir schon wieder zu einfach.
Ich arbeite auch gerne mit Holz. Aber es ist halt schon, Holz ist schon so ein bisschen exotisch dann immer für mich. Ne? Das ist dann immer quasi mal was anderes zwischendurch. Ne? Ich kriege auch jetzt demnächst eine neue, so eine Carving-Säge und so. Ne? Das hat nochmal eine ganz andere Faszination. Also was mich beim Holz begeistert, ist, dass so diese groben Sachen so schnell gehen.
Ja, zu dem schnell kommen wir gleich nochmal, wenn wir über dieses Objekt reden, was auf dem Tisch steht, zum Thema schnell. Du hast dir die Ausbildung, es war dann eine ganz klassische Steinmetzausbildung?
eine Steinmetz- und Bildhauer-Ausbildung.
Wo ist da der Unterschied? Also machen wir das mal klar für jemanden, genau, der Laie ist wie ich.
Also ursprünglich war es so, dass Steinmetz und Maurer ein Beruf war, so in der Gotik und so, da waren die Steinmetzen und Maurer, waren, das war zusammen. Und dann war es so, dass die Leute, wo man gemerkt hat, okay, ne, da ist was, das muss in eine andere Richtung gehen, ne, da ist viel gestalterisch oder räumliches Vorstellungsvermögen und so, ne, das passt. Also eigentlich war es so die Elite von den Steinmetzen und Maurern, ne, die hat man dann in der Dombauhütte dann zu bildhauerischen Sachen dann auch da dran gelassen und so und hat die da in die Richtung gehen lassen.
Was wäre heute so typisch Bildhauerarbeit?
Also Bildhauerarbeit ist bei uns, da gehört Schrift dazu, also Inschriften auf Grabsteinen, Figur, also schon auch, sagen wir mal so, bei der Gesellenprüfung oder in dem letzten in dem letzten Lehrjahr entscheiden sich die Leute, ob sie jetzt in Richtung Bildhauer oder Steinmetz gehen. Steinmetz ist mehr das Technische. Da machst du ein Steinmetz-Gesellenstück ist mit Schablonen. Ein Bildhauerstück ist punktiert. Also du hast dann ein Modell und du überträgst das mit so einem Abgreif-Dings, also das Punktiergerät, überträgst das damit in den Stein. Das ist so der Unterschied. Und es ist auch so, ein Steinmetzbetrieb macht, also wir sind ja Steinmetze und Bildhauer. Steinmetzbereich ist Restaurierung. So das meiste, das ist dann so Vierungen ausbauen, Ersatzstücke einpassen und ausfugen ganz viel und so. Und die Bildhauerarbeiten sind so im so 08 oder so das alltägliche Bildhauergeschäft ist Grabsteinschriften und so. Und dann gibt es halt auch immer die besonderen Stückchen. Genau, ja, das ist halt dann mit mehr oder weniger Gestaltungselementen drin, also mit bildhauerischen Sachen. Zum Teil auch sehr schön und aufwendig und viele aber auch ganz normal, so ein Ornament oder sowas. Betende Hände.
Du bist nach deiner Ausbildung nach Italien gegangen, zu einer Studiumsreisefahrt?
Also das war so ein, das gibt es auch jetzt noch, das ist eigentlich ein sogenannter Gesellenaustausch. Geht halt über die Handwerkskammer und das ist halt europaweit eine Möglichkeit, wenn man fertig ist. Inzwischen gibt es das auch für Lehrlinge, dass die aber dann nur einen Monat, zwei.
Also das heißt, das hätte jedes andere Land auch sein können. Italien, ja. War jetzt halt, weil du das gewünscht hast, wie auch immer.
Genau, okay. Weil ich unbedingt nach Italien wollte.
Ja, ich dachte halt, italienischer Marmor, da ist bestimmt die Kunst ganz besonders. Da muss man unbedingt gesehen haben, dass du deswegen dahin bist.
Ja, also die Austauschprojekte jetzt sind eigentlich auch gezielt in diese Ecke. Also Carrara und Pietrasanta und so mit Betrieben dort. Das ist halt schon über die Handwerkskammer, haben die dann auch die Kontakte geknüpft und so, weil Carrara und die Ecke, das ist einfach super spannend, ne? Das ist so, es ist von der Natursteinbranche, da gibt's Materialien aus der ganzen Welt, werden halt in Carrara, das ist so ein Umschlagplatz für Europa. Und halt von dem Kulturellen her ist halt der Hammer.
Ja, was hast du da gelernt oder was waren deine Erfahrungen, die du da gemacht hast für dich?
Ich habe mir da einen Betrieb ausgesucht, eine Bildhauerei. Die haben so seit den 80er Jahren, waren die dort der erste Betrieb, die für moderne Künstler dann Auftragsarbeiten gemacht haben. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler sind dann gekommen, haben Modell gebracht, wenn es hochkam. Und die haben das dann nach dem Entwurf von den Künstlern umgesetzt. Und da habe ich einen halben Tag halt für den Betrieb gearbeitet. Lange Zeit, ich glaube ein oder zwei Monate, habe ich da an so einer großen, an so einem 3 Meter hohen Marmorengel gearbeitet, von der Helene Blumenfield, also so modern, so, ne, so eine abstrakte Figur eigentlich, aber das hat so was Engelshaftes, so, deshalb heißt er halt auch irgendwas, glaube ich, mit Engel. Ein Riesenteil und super spannende Umsetzung eigentlich von dem Thema auch. Ich mag auch die Bildhauerin sehr gerne. Also es war total spannend, ne, und auch so hat auch für mich die Idee, da in die Richtung weiterzugehen und eigene Sachen zu machen, hat mich da auch bestärkt. Und einen halben Tag habe ich da eine klassische Büste, eine Kinderbüste gehauen. Also ich bin da richtig mit klassischer Bildhauerei in Kontakt gekommen. Das war Scuola Donatello, also ein Schüler von Donatello hat das modelliert und gehauen, das Original. Und das hatte dann vor 100 Jahren jemand in dem Betrieb schon mal vom Gipsabdruck kopiert. Und das ist so eine ganz normale Technik, was halt da gemacht wird. Ne? Die haben auch so im Nachbarbetrieb haben sie zu den David von Michelangelo schon mal gehauen, oder als ich da war, halt diesen Moses, ne, so eine Riesenskulptur von Michelangelo, da stand, die haben dann den Gips, das Gipsmodell, einen Originalabguss vom Original, also vom originalen Abguss, Gipsabguss, und dann kopieren die das dann ganz genau in so einem Marmortrümmer. Und so habe ich das halt so mit dem kleinen, ich hatte hier mal ein Bild, das, ja, kann ich ja später mal zeigen, halt so eine originalgroße Kinderbüste. Da habe ich 5 Monate dran gearbeitet. Also so nach einem Monat war es so, dass die Punkte alle gesetzt waren und das hätte jetzt so für Gesellenprüfungsdings hätte das fast gereicht. Ne? Und dann hat es erst richtig angefangen. Und es war jeden Tag immer wieder spannend, weil da in der klassischen Skulptur das gibt so viele Details kennenzulernen, ne? Wenn du da jeden Tag damit arbeitest, mehrere Stunden, wo du dann dahinter kommst und du denkst so, Oleg, das gibt's doch gar nicht, ne? Du spürst da unter der Steinoberfläche, ne, in der Marmorbüste, spürst du, wenn du da drüber streichst, wie so die speckige Kinderhaut mit dem Knochen. Da spürst du da drüber und du denkst, das gibt's doch gar nicht, das ist doch Stein. Wie kann das sein? Und wenn du das dann schaffst, das so zu kopieren, dass du dieses Erlebnis dann bei dem, was du jetzt gemacht hast, auch noch hast, ne, dann merkst du, okay, ich will nichts mehr anderes machen. Das reicht. Ne? Also bei dem Beruf bleibe ich doch, ne, wenn es so solche Sachen zu entdecken gibt.
Um mir noch ein Puzzle für mich, also ich mache jetzt mal einen ganz schrägen Vergleich, um zu gucken, ob das so ist. Wenn man in Deutschland Basketballspieler wäre, ein Talentierter, dann kann man hier Basketball spielen, aber dann wird man wahrscheinlich nie ein Weltstar. Um das zu werden, muss man nach Amerika gehen, weil da ist halt scheinbar Basketball nochmal was ganz anderes und da lernt man dann halt nochmal ganz viel mehr. Ist das dann in Italien genauso gewesen, dass du einfach dort nochmal ganz anderes Niveau gelernt hast, dass du hier die normale Ausbildung gemacht hast und dort hast du nochmal was ganz anderes sozusagen gelernt, nochmal einen Schritt mehr gemacht in eine gewisse Richtung?
Auf jeden Fall. Schon alleine die Möglichkeit, mit klassischer Skulptur zu arbeiten, ne? Das war, hätte ich hier jetzt so nicht gehabt.
Hat man das heute immer noch nicht? Hier, die Möglichkeit?
Also anders. Also ich meine, man kann halt, wenn man Glück hat, in der Dombauhütte oder sowas, dann irgendwo arbeiten, wo es auch sehr, sehr interessante Skulpturen gibt zu kopieren. Aber so die Klassik in der Bildhauerei, die ist halt von da, ne? Das ist Michelangelo war da in der Kneipe, in der ich dann auch war, ne? Also das ist schon der Hammer. Und es wird halt mit einer ganz anderen Regelmäßigkeit und Selbstverständlichkeit auch, ne? Da sind irgendwelche Handwerker, die dann da stehen und die haben ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als die Skulpturen zu kopieren, ne? In einem richtig hohen Niveau. Und das gibt's hier einfach nicht. Ne? Wer auch zum Teil Ja, doch, ich glaube, hier ist schon, ja, wir haben hier auch andere Lohnnebenkosten. Ne? Die Löhne, man muss da einfach mehr bezahlen für die Stunde. Aber es ist auch so, dass die klassische Skulptur von dort kommt. Ne? Also wir hatten hier halt schon immer dann ein bisschen was anderes. Ne? Also auch sehr interessant, so wir haben ja große deutsche Bildhauer, ne? Also Till, warte, nee, das lasse ich jetzt mal. Doch, Till Riemenschneider und Albrecht Dürer und so, ne? Also super interessant, die auch nochmal ganz anders arbeiten.
Echt, Albrecht
als die,
Dürer kenne ich nur als Maler. Also verbinde ich irgendwie nur als Maler.
Doch, der hat in Nürnberg steht zum Beispiel so ein ganz legendärer Hase von ihm. Der, und ich meine, er hat auch für den, genau, da. Er ist auch Bildhauer gewesen, ja.
Aber weil du gesagt hast, die kopieren ist halt kopieren, ne?
Ah ja, klar, genau, ja. Ja, du kopierst dann auch den Stil von damals und du lernst damit natürlich wahnsinnig viel, ne? Also wenn du, das ist...
Hatten die dann aber auch andere Werkzeuge wie heute oder ist es das Werkzeug immer noch dasselbe wie damals, was man da zur Verfügung hat?
Nee, also es, die hatten halt damals... glaube ich, keine Pressluft. Und heute wird viel, wird das meiste mit Pressluft gemacht. Gesägt wurde damals auch schon. Natürlich hat man jetzt andere Möglichkeiten. Es wird halt, die Form wird erstmal grob drauf geflext mit dem Winkelschleifer. Oder halt schon im Bruch, also entsprechend vorgerichtet und dann mit dem Winkelschleifer grob draufgeflext und dann anschließend mit Pressluft rausgehauen.
Machen wir aber das mal begreifbar an deinem Beispiel, was wir hier vor uns stehen haben. Wie nennst du das eigentlich?
Wie meinst du?
Ja, das ist ein Name? Nö.
Also, das ist so die Untertanen-Madonna, nenne ich die. Okay. Weil sie halt, es geht halt darum, dass es ein Madonnenrelief ist, was halt in meiner saarländischen Lieblingsserie mitgespielt hat.
Kannst du das Relief ein bisschen erklären, dass die Hörer sich das vorstellen können?
Also es ist eine Madonna, die in so einer... Oh, leck, jetzt fällt mir die Namen nicht mehr.
Ja, ich wüsste nicht, wie man es umschreiben soll.
Also es ist ein Madonnenrelief in einem Werkstück, das halt in das ich eine Nische reingehauen habe. Außenrum ist es profiliert mit diesem Bogen hier und den zwei kleinen Bögen seitlich, die ich mit einem Rosenornament gefüllt habe. Und die
Madonna steht ist im vollen Körperumfang sozusagen zu sehen.
Genau, halt in der Frontansicht, halt in diesen Wolken drin. Also die Füße verschwinden so ein bisschen in den Wolken. Sieht sehr, sehr klassisch aus, ist aber frei erfunden. Also ist auch untypisch, ne, für irgendeine Zeit, dass man sowas in der Art macht. Ein erfundenes Werkstück.
Weil, was mich interessiert, du hast gesagt, du hast das in 14 Stunden, 15 Stunden, also summa summarum 14 Stunden gemacht.
Ja,
und so wenn ich da, ich hätte da, hättest du mich vorher gefragt, was schätzte, wie lange habe ich dafür gebraucht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, 3 Monate. Ja, ehrlich. Und vor allen Dingen, nachdem du mir gesagt hast, dass du das alles geschlagen hast. Also ich hätte ja gedacht, du hättest da irgendwie mit einem, jetzt nicht Pfeile, oder vielleicht würde ich es dann als elektrische Pfeile bezeichnen, keine Ahnung, irgendwie so daran gearbeitet. Und das ist, weil das ist so dermaßen fein gemacht. Und du hast das aber alles mit Hammer und Meißel.
Mit Hammer und Meißel. Ich habe dann nachher noch ein bisschen, teilweise ein bisschen zart drüber geschliffen, aber wirklich nur halt mit dem Handrutscher. Aber wirklich nicht viel, weil ich das gerade mit dem Hieb eigentlich ganz spannend fand. Ja, also im Prinzip ist es natürlich so, viel weghauen muss man hier nicht, ne? Das ist Feinarbeit. Und da kommt es halt immer drauf an, ob du weißt.
Liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen.
Stimmt, als Metaller denkst du dein.
Ja, wenn ich jetzt. Ist das schon Fläche? Also,
ach so. Ja, aber es ist klein. Und es ist so, dass du, wenn du richtig weißt, wo du hin willst, ne, dann kann man das auch schneller hauen, ne, dann kann man das auch in 7 Stunden hauen. Da ist so, weil es ist.
Klar, du hast die Ahnung, aber wenn ich mir jetzt überlege, diese glatte Fläche, dann würde ich jetzt davon ausgehen, als Laie, das sind viele kleine Schläge, damit du eine relativ gerade Fläche, also eine saubere Fläche kriegst. Weil wenn ich da mit dem Hammer ordentlich drauf prügel, dann vermute ich mal, haue ich da Kerben rein, dann wird das unterschiedlich.
Jetzt bei der Fläche.
Ja, genau, hier. Zum Beispiel.
Ja, das ist Übung. Das ist so.
Ja, aber sind es kleine Schläge? Also nee. Nur, oder?
Nee, das hier, das ist.
Richtig.
Hat jedes Mal gekracht. So, ja, genau. Ja, das ist so. Das ist Profilieren. Das lernt man so vom ersten Lehrjahr an eigentlich. Und dann hat man das irgendwann mal drauf. Ne? Also, wenn man es aufgezeichnet hat und dann macht man hier die Phasen. Und dann macht man das rund und so, da braucht man eigentlich nicht so viel, nicht so lange. Dann noch ein schöner Hieb drauf.
Und jetzt kommen wir zurück nach Italien, weil jetzt will ich gleich den nächsten Sprung mal machen in deiner Vita. Du hast mir jetzt davon vorgeschwärmt, wie schön das dort war und welche kreative Menschen da waren und wie kreativ das überhaupt alles war. Und dann kommst du nach Deutschland zurück und machst die Meisterschule.
Genau.
Und das klingt jetzt irgendwie so gar nicht nach kreativ, sondern nach, ja, ich gehe jetzt wieder zurück ins Handwerk.
Und das ist anders. Also, was ich in Italien gemacht habe, das war jetzt nicht wirklich kreativ. Ne? Das war Handwerk. Ich habe dabei unheimlich viel gelernt, ne? Um das, was ich dann später so in eigenen Arbeiten umsetzen konnte. Aber im Prinzip war das alles fertig gedacht. Ne? Und ich musste halt nur gucken, dass ich da genau an der Vorlage gearbeitet habe, ne? Oder auch bei dem großen Engel. War natürlich schon auch schön, sich mit so einem Werk einfach lange, so lange zu beschäftigen. Ne? Aber was ich da gemacht habe, war einfach nur hier, ich habe das runtergeraspelt und dann geschliffen. Ne? Da war halt nichts von Gestaltung, von eigener Gestaltung drin. Ne? Es war halt die Beschäftigung mit diesem Kunstwerk, was sehr interessant war.
Ich frage mal rein, ich habe letztens diesen Film von diesem Meisterfälscher gesehen, der irgendwie berühmte Bilder gefälscht hat und der gesagt hat, dass im Grunde ist das eigentlich nur Handwerk.
Ja,
und
genau.
Deswegen kann der ja die unterschiedlichsten Stile, konnte der da irgendwie zusammenfälschen und die Leute haben es für wahrgenommen. Ist das dann da genauso? Also hast du dann einfach den ihr Handwerk gelernt, wenn du dann da was nachgemacht hast von dem Künstler, der vor 100 oder 200 Jahren da gelebt hätte und das gemacht hat, hast du dann einfach nur kapiert, wie er es macht und hast dieses sozusagen seine Schrift oder seine Art der Arbeit kennengelernt und kapiert oder?
Also was der Unterschied ist, ob du jetzt selbst, ne, wenn du jetzt quasi ein Kind hast als Vorbild und das dann versuchst zu modellieren, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ne, ich hatte ja da die fertige Büste und habe das dann Punkt für Punkt, also ganz genau kopiert. Das heißt, ich brauchte nicht zu wissen, wie man die Form selbst erschafft. Und da sind wir auch, wenn ich jetzt hier drauf komme, hier war ganz vieles, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe, ne? Wie mache ich das jetzt? Ne? Da habe ich da angefangen mit den Rosen. Da habe ich gedacht, oh, was habe ich mir denn da jetzt gedacht? Ne? Die sind dann so klein. Da war ich dann in der Zeit mehr am groben Zeug machen, ne? Und dann jetzt auf einmal so die winzigen Rosen. Und ich habe es ja noch selbst mir ausgedacht. Ne? Könnte ich noch nicht mal jemanden beschimpfen. Ne? Dann habe ich dann so im Stein dann versucht rauszufinden, wie weit ich diese Fläche hier absetze. Dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, okay, ne, ich setze sie noch ein bisschen zurück, dass die Rosen hier ein bisschen rausgucken und so. Ne? Also das war schon, da fängt es dann, ne, das ist dann Gestaltung. Ne? Das ist jetzt noch nicht das, was ich selbst so als meine Kunst sehe, ne? Sondern das ist so dieses handwerkliche Gestalten, das wir hier in Deutschland nochmal ganz anders drauf haben als in Italien. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die haben vieles so, die haben auch oft eigene Sachen gemacht, ne? Aber die hatten nicht den Durst, danach was Neues zu entwickeln, ne? Oder so dieses, ja, die Gestaltung, die haben wir bei uns im Handwerk schon drin. Das ist auch bei der Meister bei der Meisterausbildung habe ich auch ganz viel gelernt da. Also wir hatten da so einen super Gestaltungslehrer und einen Schriftlehrer. Also wir haben richtig Typografie auch gelernt, wovon ich auch, also auch heute immer noch zehre. Ne? Also so mit dem Pinsel dann Schriften aufzuzeichnen und so. Das habe ich in der Meisterausbildung gelernt.
Und dann schlägt man das aus.
Ja, genau. Genau, dann kommt das normale Handwerk. Aber zur Meisterausbildung gehört auch ein gestalterischer Teil, der auch sehr interessant ist. Also wir haben viel über Proportionen auch gelernt, goldener Schnitt und so.
Aber was war der Hintergedanke, dass du die Meisterprüfung gemacht hast?
Schon auch so in Richtung Selbstständigkeit. Das wollte schon, also ich hatte da noch nicht so die Idee, einen Betrieb wirklich zu gründen, aber oder auf jeden Fall mal nicht so schnell.
So als Künstlerin hast du dich nie so gesehen, dass du sagst, ich mache nichts mit Betrieb, sondern ich mache irgendwie Künstlerin und bei mir können die Leute dann kommen, können mich buchen, also können dann sagen, hier, das ist meine Idee, das will ich mir in den Vorgarten stellen oder Stadt XY kommt und sagt, wir haben da noch einen neuen Platz eröffnet, da müsste man noch eine schöne Skulptur hin, kannst du uns das nicht machen?
Nee, auf die Idee wäre ich so, also ich habe zwar schon auch gedacht, so nebenbei, ne? Also habe da auch zum Beispiel, ich habe zwei größere Holzfiguren gemacht, Skulpturen, also die so lebensgroß sind und so. Und das habe ich schon auch die ganze Zeit so eigentlich rein aus der Passion raus gemacht, ne? Weil ich das halt machen wollte unbedingt. Und aber jetzt mich selbst als Künstlerin zu sehen, das kam eigentlich später. Also im Prinzip kam das auch durch die Arbeit mit den Geflüchteten. Da habe ich nämlich gleich, mein erster Kontakt war zu einer jungen Künstlerin aus Damaskus, die so unsere Sachen gesehen hat und gesagt hat, ey Astrid, warum verkauft ihr die nicht ganz teuer? Ne? Warum will nicht jeder eure, die sind so gut? Und naja, ich meine, so... Das hat mir dann schon so ziemlich Mut gemacht, ne? Also wir haben dann, die hat so einen Monat, zwei bei uns gearbeitet, also so, ne, konnte halt einfach sich im Atelier austoben. Wir hatten dann ganz viel Austausch und so. Und da habe ich dann nachher gedacht, hey, ich könnte eigentlich mal mehr machen, so in die Richtung. Und das da, ja, da ging halt so eine Tür auf.
Ja, so liest sich deine Vita ja auch irgendwie, da kommt dann irgendwann deine Firmengründung, die du dann so unternommen hast.
Genau.
Was ja dann wieder nach eben Handwerk klingt.
Ja.
Und jetzt warst du aber letztes Jahr, ne? In Marokko?
Nee, war dieses Jahr, dann, aber zweimal. Jahr ich war im Januar und jetzt im April.
Aber die waren dann schon wieder eben nicht mehr Handwerk, sondern doch wieder Kunst, oder?
Das war Kunst, genau, ja. Ja, also inzwischen kann ich schon sagen, das ist zweigleisig, ne? Also ich wollte das Handwerk nicht missen. Ich mache das echt gerne. Ich liebe es auch, auf Baustellen zu arbeiten. Also gerade so in der Restaurierung, was halt total viel Dreck ist und so weiter und so fort. Aber inzwischen bin ich auch sehr gern so, also ich habe so meinen eigenen Stil, ne, und habe so meinen Weg da gefunden, den ich da weitergehen will.
Und wie kam der Kontakt nach Marokko zustande? Das ist ja jetzt nicht um die nächste Ecke.
Genau. Das war auch, ich habe halt der wohnt jetzt in Saarbrücken, das ist ein Tänzer und Schauspieler, der in Damaskus aufgewachsen ist, also seine Familie stammt aus Palästina. Und der hat mich angerufen oder hat mir geschrieben und hat gesagt, guck mal, ich habe da einen Kontakt, da geht es um ein Symposium in Marokko und die suchen noch Bildhauer. Und ich habe dich jetzt einfach mal vorgestellt und die Frau sagt, ja, schick sie vorbei. Er selbst konnte dann gar nicht mitkommen auf dieses Symposium. Er war nämlich auch eingeladen. Und das ging aber dann nicht wegen Visum. Der hat das dann nicht gekriegt. Und genau, so bin ich dann nach Marokko zum ersten Mal auf ein Symposium gekommen. Es war auch, ich
was
meine...
Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen als jemand, der damit gar nichts zu tun hat? Also was heißt das? Fährst du dann hin mit Arbeiten oder gehst du dahin und arbeitest oder was passiert da?
Ja, normalerweise ist das, also hier ist ein Symposium, ein Bildhauersymposium, gut, das war jetzt Kunst im Ganzen, ist so, dass man dann dorthin fährt und dann eine Woche oder zwei arbeitet mit anderen zusammen. Ne? Also so, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Jetzt gibt es aber in Marokko gibt's so eine Szene, ne? Wo es halt, das sind viele, ich würde mal sagen, viele versierte Hobbykünstlerinnen und Künstler sind da auch dabei, die dann so schon ein bisschen gesetzter Alter sind und so, aber auch ganz junge und welche, die auch Kunst studieren und so. Und da trifft man sich dann und dann macht man, ist erstmal Programm, eine riesen Eröffnungsgeschichte, so im Theater und so. Und so. Und dann ist auch noch, ne, dann ist so Programm, so die Sehenswürdigkeiten so der Stadt so angucken und so. Und dann arbeitet man auch. Im Januar waren es 2 Tage, jetzt im April war es sogar nur 1 Tag. Mir persönlich war es viel zu wenig, aber so dieser Kontakt war halt einfach, ist super spannend. Ne? Also was man dann zusammen erlebt, man kann auch, ich habe letztens einen Beitrag gesehen von Surfern, die in Marokko waren, die haben das Ganze so von der Seite kennengelernt, ne? Wenn man schon mal so ein gemeinsames Interesse hat, ne? Also so ein tiefes, ne? So eine Leidenschaft, wenn man dann zusammenkommt und sich dann, ne? Man ist dann direkt schon miteinander warm, ne? Da ist so, dieses Fremde ist weg, weil man weiß ja, oh ja, oh, das, die macht sowas, okay. Das interessiert mich oder das interessiert mich gar nicht. So, man hat direkt so eine Basis. Und dann hat man auf einmal den Eindruck, man ist hier in einer Gemeinschaft, wo man so zusammengehört. Das geht dann recht schnell. Und so war das halt jetzt in Marokko auch. Beide Male. Im ersten Mal war es in Safi. Das ist ganz im Westen an der Atlantikküste. Also so 150 Kilometer von Marrakesch entfernt. Das zweite Mal war, glaube ich, auch, war vielleicht 200 Kilometer von Marrakesch entfernt, aber im Südatlas. Und das ist komplett eine andere Welt. So Marrakesch ist so, würde ich mal sagen, für uns Europäer ziemlich easy zu handhaben. Ich bin mir da so ein bisschen vorgekommen wie in Saarbrücken, ne? So. Halt, aber dann noch was so ganz Exotisches und Spannendes, ne? Und ganz viele kleine Läden, dieser Souk und so, ne? Also, und halt, da pulsiert das Leben, ne? Das ist so, ist von der Einwohnerzahl ist es wie Köln, ist aber nur halb so groß und nicht so hoch gebaut, ne? Also, da ist so, man ist da im Ganzen dichter zusammen. Ja, aber. Der Südatlas, ne, das ist ja schon Richtung Sahara. Das ist komplett anders. Die Leute ticken da auch anders. Das ist, als ich im Januar hat mich das noch total fasziniert. Da habe ich den künstlerischen Leiter jetzt kennengelernt von dem. Jetzt im April war mir das viel zu viel. Ne? Also das ist so. Du hast den Eindruck, du bist da in der Oasenstadt und da läuft alles so, ne? Weil als würden wir jetzt so die Karawane starten, ne? Wo es halt nicht drauf ankommt, ob wir das jetzt um 10 machen oder um morgen, ne? So, es geht halt da um andere Sachen. Da geht es darum, ob der Wind richtig ist und so weiter und so fort. Da wird aber nicht jeder davon informiert, sondern der Chef, der entscheidet das. Und die anderen, die müssen dann halt gucken, auf der Lauer liegen, wenn es soweit ist. Also so Zeitpunkte abmachen und dann ist klar, dann und dann treffen wir uns da und da und dann geht's los. Nee, morgens beim Frühstück, am ersten Morgen, ging der dann durch und hat dann an jede Tür geklopft. Erstmal ganz zart, hallo. Ne, so ist er durchgegangen und dann direkt anschließend, 5 Minuten später, bum, 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 yalla, bum, 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 ne, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt hier los? Und so war das so, also das war schon, da bin ich echt an meine Grenzen gekommen, so. Das war.
Das heißt, du, was hast du dann da gemacht? Wenn du sagst, du hast da nur einen Tag gearbeitet und das andere mal zwei Tage, dann.
Die anderen Tage war Programm und zwar auch ein super interessantes. Also am ersten Tag sind wir so durch die Stadt flaniert und haben uns das alles angeguckt, was es echt wert war. Ne? Die Stadt heißt Kalat Mguna. Und die ist in der Gegend, die heißt das Tal der Rosen. Also eine Oasenstadt, in der Damaszenerrosen mal, irgendwelche Pilgerer haben aus Mekka dann diese Rosensamen mitgebracht. Und die sind dann auch ganz lange wild da gewachsen. Inzwischen gibt es auch Felder, so kleine Felder, in denen das angebaut wird. Und da wird dann Rosenwasser draus gemacht, das sehr bekannt ist, weil es so einen außergewöhnlich sanften Geruch hat. Ne? Das ist so, aus anderen Gegenden ist es oft strenger. Also es riecht wunderbar. Und das ist, war dann wirklich so, wir sind aus dem Hotel rausgekommen und dann hat man auf einmal so dieses Rosenwasser gerochen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und das nennt sich auch die Straße der 1000 Kasbah. Und diese Kasbah, das sind Festungen, ich glaube, die sind so 800 Jahre alt. Das war von diesen Berber, das wollen die gar nicht so gerne hören. Die heißen Amaziri. Und diese Festungen, das sind Lehmfestungen. Die sind in Lehmbauweise gebaut. Ein Hammer von der Farbigkeit her, weil sich das total in die Landschaft anpasst. Und diese Lehmbauten, die sind so, wir haben da, in einem haben wir so in einem Restaurant, also da ist so ein Restaurant reingebaut, da haben wir mal Mittag gegessen, da kommst du rein und hast den Eindruck, du bist in einer anderen Welt. Ne? Draußen ist es schon heiß gewesen, ne? Wüstenklima, und dann kommst du so rein und dann ist das so eine kühle Brise. Ist klar, die Lehmhäuser, die wirken so ein bisschen halt wie ein Kühlschrank. Ne? Und dann ist so ein Innenhof ist sowieso, also ganz Marokko ist so aufgebaut, dass immer Innenhöfe sind, die halt so eng sind, dass du immer ein bisschen Schatten hast. Und dadurch ist das da drin immer total kühl und angenehm, vor allem wenn da ein bisschen Wasser irgendwo plätschert und so. Ist auch ganz still, ne? Draußen tobt die Stadt in Marrakesch, ne? Und dann kommst du in so einen Innenhof rein und hast den Eindruck, du bist so in so einem Paradies oder so, ne? Das ist auf einmal so angenehm und still und so. Und so war das da halt noch krasser, weil draußen war irgendwie alles Wüste. Und dann kommst du da rein. Es ist natürlich auch dann grün dort, ne? Die lassen dann viele Pflanzen da wachsen. Und du sitzt da in diesem Lehmdings wie in so einer Höhle. So ein bisschen vom Feeling her, wenn du in Kirkel am Felsenpfad, ne, in diesen Höhlen drin sitzt, ne? So dämmerig, kühl, angenehm, und draußen ist halt, was draußen ist. So, wenn es richtig heiß ist, ist es halt super angenehm, da zu sitzen. Aber ich habe immer noch nicht gesagt, was ich da gemacht habe.
Ich muss gerade sagen, es klingt alles nach einem super Urlaub, aber.
Ja, genau. Und das war es auch, und das war mir eigentlich auch zu viel Urlaub, ne? Ich mag sowieso dann diese Fahrten. Mag ich tendenziell nicht, ne? Deshalb werde ich auch da bei diesem Festival werde ich nicht nochmal hingehen. So gern ich auch die Leute mag, aber es ist einfach viel zu stressig, wenn du da hingehst und hast den Plan arbeiten und dann ist da so Urlaub.
Aber täusche ich mich, oder war deine letzte, du hast, glaube ich, ein Bild jetzt veröffentlicht, auf der du auch eine Figur hast, einen Mädchenkopf. Also ich würde es als Mädchenkopf bezeichnen, das mit Kopftuch oder eine Büste vielleicht. Also Büste ist vielleicht besser als Wort.
Ist eine Büste, genau.
Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, das war so eine Anregung aus von dort, oder?
Nee, das war eigentlich durch den Kontakt mit den syrischen Bauern. Okay. Genau. Also die Büste, die hatte ich schon vorher mal angefangen, weil ich einfach das war eigentlich recht leidenschaftslos. Ne? Das, ich hatte halt diesen Block da stehen, ich hatte Zeit und ich hatte die Idee, ich mache jetzt meinen Kopf. Ne? Und habe das dann gemacht. So war auch ganz okay. Und dann habe ich mir überlegt, ja, und damit das jetzt nicht einfach nur der Kopf ist, mache ich da statt Haare, mache ich da irgendwas. Ich dachte da so an sowas, an, was weiß ich, Blüten oder sowas, war totaler Blödsinn eigentlich. Also passt halt nicht zu meiner Arbeit, ne? War sowas zusammengedacht und ich habe gemerkt, dass es mich nicht genug reizt, um das jetzt, ne, so irgendwas da drauf zu machen. Und dann habe ich das 2 Jahre stehen lassen. Und dann kamen halt diese jungen Frauen, also im Prinzip hatte ich da Kontakt zu 2 jungen Frauen, also zu der jungen Künstlerin. Da war noch eine andere, deren Geschichten ich dann gehört habe, die mich so ergriffen haben, dass das total viel mit mir gemacht hat. Ne? Also diese Überfahrt über dieses Schwarze Meer, ne? Die Angst dann, die Gewissheit auch, dass man das nicht unbedingt überlebt, ne? Dann die Sachen, was sie unterwegs erlebt haben. Und die eine Frau, die wohnt in Homburg, die sieht aus wie eine Studentin, wenn man die da sieht, ne? Und dann halt, und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Die hat es beim 4. Mal geschafft. Die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Beim ersten Mal hat sie das zwar gewusst von den Geschichten her, ne, aber da war noch kein Erlebnis dabei, ne? Beim zweiten Mal wusste sie schon ganz genau, was passieren kann. Ne? Also beim ersten Mal sind sie dann von Hand wieder zurückgerudert, weil der Motor ausgesetzt hat. Beim zweiten Mal sind sie, glaube ich, kurz vor Griechenland vom Militär geschasst worden und wieder zurück in die Türkei gebracht worden. Beim dritten Mal hatten sie einen Kontakt mit Seeräubern aus Somalia. Ne? Also das ging richtig ums Ganze. Und dann beim 4. Mal hat sie es dann geschafft. Ne? Dieser Wille, dieser große Wille, der da hinten dran steht. Ne? Und zwar war es vor allem der Wille nach Freiheit und nach einem eigenen Leben, selbstbestimmten Leben, ne? Und nach der Welt, dieser Durst. Das hat mich so beeindruckt, dass ich so gedacht habe, okay, der mache ich jetzt. Das kommt da rein. Ne? Also diese Frauen, die da so mit diesem Lebensdurst hierher kommen. Und ich dachte zu der Zeit auch, man kennt so dieses Drama von der Flucht, kennt man. Ne? Und dieses, das kennen wir aus Berichten. Und dann gibt es noch was anderes. Und das ist das Abenteuer. Und wenn man guckt, die guten Abenteuergeschichten, die waren schon immer auch mit Drama. Ne, da war auch immer so dieses Dramatische dabei. Ich habe die Büste, habe ich ihr, also ich habe ihr dann wie so ein Tuch. Mhm. Ne? Es ist eigentlich offen. Die Frau, diese junge Frau, die hat keinen, ist nicht Kopftuchträgerin. Ihre Schwester aber. Und deshalb ist das offen. Das könnte auch so ein Cape sein, so ein Regencape. Ne? Es geht auch nicht darum, ob sie jetzt Kopftuchträgerin ist oder nicht. Aber man hat diesen Vergleich und es ist der Hinweis so auf die arabische Welt. Und ich nenne die Büste, nenne ich Odysseus, Abenteurerin des Mittelmeers. genau.
Weil du das schon ein paar Mal erwähnt hast, dieses Arbeiten mit syrischen Flüchtlingen, was heißt das? Also sind das einfach syrische Flüchtlinge und du sagst, hier, ich zeige euch da mal ein bisschen Bildhauerei, oder sind das Leute, die sowieso schon in ihrer Heimat, dass sich damit auskennen, weil sie es dort schon gemacht haben, oder? Und also, nimmst du die damit in Betrieb und machen die eine Lehre bei dir, oder was heißt, du arbeitest mit syrischen Flüchtlingen? Ich kann mir darunter, kann man sich viel vorstellen und gar nichts.
Es war auch wieder so eine Geschichte. Eigentlich hatte ich die Idee kam sogar von meiner Tochter, die hat so gesagt, oh, guck mal, Pegida und Zeug, Mama, lass mal was mit Flüchtlingen machen. Ne? Und dann habe ich gesehen, in Limbach gibt es jetzt Refugee Welcome Limbach. Ne? Und dann dachte ich, das gehe ich mir jetzt mal angucken. Ne? Dann kam dann auch, das war alles innerhalb von einem Wochenende. Ne? Und ich war dann noch unterwegs, komme heim und sehe hier, in Limbach tobt der Bär, ne? Die sammeln jetzt hier Sachen, um den Leuten zu helfen. Da ist dann so eine Liste. Die haben dann eine Facebook-Gruppe, haben sie aufgemacht. Liste, ja, ne, so hier, WG, die haben nichts, ne, brauchen alles und so weiter. Und dann hat das auf einmal so, ist das so angelaufen. Und die hatten dann so eine Kleiderkammer, die übergelaufen ist. Und die eine, die das geregelt hat, hat dann geschrieben, ja, hat irgendwer Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade Zeit, 2 Stunden, bin dann dahin. Und hatte halt so diese Idee, ja, gucke ich mal, ne, dass ich denen irgendwie helfe, ne, mit Kindern spielen oder was. Ne, ich hatte keine wirkliche Idee. Und dann war halt, wie gesagt, mein erster Kontakt halt mit einer jungen akademischen Künstlerin, die ich dann so, mit der ich dann nachher ins Gespräch gekommen bin. Und dann habe ich gesagt, magst du vielleicht mal mitkommen zu uns ins Atelier? Und dann hat die ein Leuchten in die Augen gekriegt und hat gesagt, ja, oh ja, gerne. Also die hatte eigentlich auf jeder Station ihrer Flucht immer gemalt, ne? Also die war vorher, die war auch ein Jahr in Jordanien, hat da mit Kindern auch Kunstaktionen gemacht und so und ist dann hier rüber und hat mir dann auch gezeigt, was sie so an Zeichnungen gemacht hat unterwegs. Aber sie hatte eigentlich, seitdem sie aus Damaskus weg war, hat sie keine Gelegenheit gehabt, als Bildhauerin zu arbeiten. Und von ihrer Ausbildung her war beides dabei, Malerei und Bildhauerei. Die haben dann sehr breit gefächerte Ausbildung auf den Universitäten. Und genau, dann habe ich sie mitgenommen ins Atelier und dann haben wir da zusammen. Also sie hat dann, ne, ich habe ihr dann erstmal Ton gegeben, dann konnte sie da machen und so. Und dann haben wir nachher einen Delfin zusammengehauen in Holz. Das war so ein Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben. Das war eigentlich für so eine Klimakonferenzengeschichte geplant. Da ist aber nachher nichts draus geworden. Das wäre für Paris gewesen, aber durch die Anschläge konnte man das da nicht machen, so wie wir das vorhatten. Und genau, also wir haben durch die Kontakte, die wir zu, ich habe dann angefangen, so speziell nach Kunstschaffenden und auch Kunsthandwerkern zu gucken, ne? So in dem im Netzwerk. Bin dann auch, ne, diese, irgendwann sind die Leute dann auch auf mich zugekommen und so. Und darüber hat sich zum Beispiel der Kontakt mit unserem jetzigen Lehrling so entwickelt. Der hat dann mal, also wir geben auch regelmäßige Workshops und der kam dann mal zum Workshop und dann haben wir schon gedacht, so, oh, pfiuh, ne, der macht das zum ersten Mal. Holla, die Waldfee, ne, da ist was dahinter. Dann hat ihm das so Spaß gemacht, dass er dann nachher gesagt hat, hey, kann ich nicht mal ein Praktikum bei euch machen? Hat er dann auch gemacht, 2 Wochen und hat dann schon echt eine Hammer-Schrift hingelegt, also wo man gemerkt hat, dass das ist ein Ausnahmetalent. Ja, der macht jetzt die Lehre bei uns und ist, also im Prinzip war das nicht geplant, dass wir uns einen Lehrling jetzt suchen, aber der war, ist uns einfach, da hat der Kontakt das halt gezeigt und wir haben uns dann so entschieden. Wir haben auch noch jemanden, der geflüchtet ist, der hat in Damaskus als Kunsthandwerker gearbeitet. Der ist so diese orientalische Ornamentmalerei. Das kann der so gut, da ist der ein absoluter Meister drin. Ne? Also so in der Qualität, wie er das kann, gibt es gar nicht so viele. Und der hat über uns eigentlich so quasi so wie so eine so den Spaß am Restaurieren auch gefunden. Der arbeitet bei uns eigentlich als Helfer jetzt, bis er sich halt so selbstständig machen kann. Die Idee ist halt, dass er das hier auch macht, aber dazu muss er eigentlich ein neues Marktsegment aufbauen, ne? Und das, weil das sowas gibt's hier nicht. Sowas, was der da macht, gibt's hier definitiv nicht. Aber ich denke, so Schritt für Schritt, das ist natürlich ein langer Weg. Und genau, jetzt vorerst arbeitet er bei uns und es ist total schön zu sehen. Er freut sich immer, wenn er morgens zur Arbeit kommt. Wir haben dann auch, weil wir, wie gesagt, da hat sich erst eine Freundschaft entwickelt, ne? Also zwischen unserer Familie und ihm, ne? Der ist so ein Stück. Dann haben wir, war halt das Thema Familiennachzug von ihm. Er hat halt seine Frau und die beiden Kinder hierher gebracht, was so ziemlich das Spannendste war, was ich jemals so miterlebt habe, wo ich nicht selbst, ne, also was mich jetzt nicht direkt betroffen hat. Das war echt der Hammer. Und dann, als die Familie dann da war und alles war so geregelt und er hat dann schon auch mal so Sprachniveau B2 gehabt, da hat er dann Arbeit gesucht, wollte unbedingt arbeiten, dass er nicht mehr im Jobcenter sein muss und so. Und da haben wir dann gesagt, komm, kannst halt hier, ne? Wir wissen, wir hatten ja schon vorher auch so Projekte zusammen gemacht und haben auch gemerkt, dass wir Sachen finden, wo er super drin ist, ne? Er ist zum Beispiel ein super Ausschneider von Strahlfolie. Das konnte er auf Anhieb so hammermäßig, das machen wir jetzt schon gar nicht mehr, das lassen wir ihn immer machen, da können wir eh nicht mithalten.
Aber und was sind das so für Schwierigkeiten? Also man hört ja immer, man hat damit Schwierigkeiten am Ende des Tages, weil die ja immer unsicher sind, weil man ja nie weiß, wie lange geht das, also wie lange können die bleiben, wann sind die wieder weg?
Ja, da sagst
ich
du was.
Ich vermute mal, das war für euch ja bestimmt auch reichlich Ämterlauferei und dann klären und da klären und da nochmal nachfragen.
Also es war nicht so viel Ämterlauferei, weil die nämlich beide recht. Also bei unserem Lehrling ist es so, der ist halt auch in Betreuung. Also da sind Unterstützung vom Staat, weil er halt als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling hierher gekommen ist. Aber anfangs, weil er halt aus dem Bereich Afghanistan so stammt, da war das für mich schon so eine Herausforderung. Ne? Ich habe da echt gedacht, weil ich meine, wir arbeiten jeden Tag 8 Stunden mit den Leuten zusammen. Ne? Wenn da jemand so nach Afghanistan dann geschickt wird, ne, da hätte ich echt gedacht, ich weiß nicht, ob ich mir das zumuten will. Ne? Also nicht wegen dem Mensch, sondern halt, weil dann ne, so im Arbeitsalltag dann sowas, ich habe es echt gut geprüft. Jetzt ist es aber so, dass er als Straßenkind aufgewachsen ist. Also der hat seine Familie verloren, als er so 4 war. Ne? Das heißt, er hat, als er bei uns angefangen hat, war er davon überzeugt, dass er aus Afghanistan kommt. Aber als wir da mal eine Zeit lang so in Kontakt waren, habe ich da mal gefragt, woher weißt du denn das eigentlich, dass deine Familie aus Afghanistan kommt? Da hat er gesagt, das haben immer alle gesagt. Ne? Er sieht auch so aus wie diese Hazara, ne? Also so dieser Stamm, also ne, der sieht so aus, als käme er aus Afghanistan. Aber das reicht ja nicht für eine Staatsbürgerschaft, ne? Also eigentlich ist er staatenlos. Und das heißt halt in der Folge, gut, das muss halt jetzt alles nochmal aufgewickelt werden, ne? Er hat das so nicht verstanden und das kommt auch jetzt erst, ne? Dass er diese Zusammenhänge versteht, was das auch überhaupt bedeutet. Ne, anfangs hat er nur Schiss gehabt, so nicht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe, ne? Was ja gar nicht so ist. Er hat ja alles so gesagt, wie er nach bestem Wissen und Gewissen, er hat das einfach nicht gewusst. Ne? Ich meine, woher soll man auch, wenn man auf der Straße groß wird, dann weiß er ja nicht so, was Staatsangehörigkeit jetzt wirklich bedeutet. Und er war vorher nie auf der Schule. Der hat sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht mit dem Handy. Also es ist der Hammer. Und wie ordentlich der schreibt. Also es ist eigentlich ein Wunder, was der sich selbst beigebracht hat. Und genau, also da haben wir auch sowieso jetzt die Rechtslage. Das sieht gut aus, dass er sowieso jetzt recht bald dann als gut integrierter junger Mensch auch eingebürgert wird, ne? Und bei Hani ist es ganz klar, der ist vom Militär geflüchtet. Der gilt als Kriegsflüchtling. Der hat auch gleich den Flüchtlingsstatus gekriegt auf 3 Jahre. Konnte auch die Familie hierher holen und so. Und der wird sich hier eine Existenz aufbauen und wird, also bis diese Menschen, ne, die halt wirklich vom Militär geflüchtet sind, bis die wieder sicher zurückgehen können, ne, da muss echt noch ganz, ganz viel passieren in Syrien. Und Hani hat das nicht auf dem Schirm. Und zwar nicht, weil er Syrien nicht mag, ne, sondern weil er das einfach für sich akzeptiert hat, dass er eher hier bleiben muss. Und wir gucken dann halt, dass er hier auch gerne lebt. Was uns auch gut gelingt. Also, wie gesagt, das ist so schön.
Aber das klingt auch nach, ich meine, du hast das jetzt gerade so locker mal erklärt, dass er nicht weiß, wo er herkommt und dass ihm das jetzt mal gerade so klar geworden ist und welche Probleme das für ihn jetzt so bei den Ämtern hat. Aber ich meine, das muss ja auch für ihn als Mensch unfassbare Probleme sein, weil wenn du auf einmal feststellst, meine Heimat ist vielleicht gar nicht meine Heimat und meine Wurzeln sind nicht meine Wurzeln, dann kriegst du ja ganz andere Themen in deinem Kopf. Und dann noch, wie du sagst, jeden Tag gut gelaunt zur Arbeit zu kommen, das ist schon...
Moment, das sind 2. Das ist unser Azubi. Mhm. Der kommt auch gerne zur Arbeit. Also für den ist die Arbeit...
Ja, sonst würden sie es ja nicht machen.
Ja, aber für den ist die Arbeit, für den war das ein neues Leben, als er angefangen hat, ne, als er gemerkt hat, hey, ich habe hier einen Platz, ne? Das ist, man merkt so, wie er auf einmal hier Halt findet, ne? Und der war natürlich schon, also dann ist so die, jedes Mal die Angst, wenn er hört von Abschiebungen, ne? Weil für ihn nach Kabul abgeschoben zu werden, das ist natürlich der absolute Horror für den. Ne? Hat hier das erste Mal irgendwo wirklich den Eindruck, dass er gelandet ist, ne? Bei der Geschichte, die der mitbringt. Ne? Der ist so, also ich sag dann, wenn wir so zusammen eine Baustelle haben, dann sage ich immer, ey, irgendwann schreibst du das mal auf und dann muss da draußen Film werden. So. Ich meine, Huckleberry Finn ist wirklich Kinderkram dazwischen, ne? Was er da einfach, auch diese Leistung, der ist mit 12 aus Teheran in die Türkei geflüchtet. Mit 12. Dann hat er in Teheran mit einem Mädchen zusammen, ne, die haben sich gegenseitig geholfen. Die 2 Jahre jünger war als er. Ne? Also er war 6 und sie war 4 dann nachher. Und dann haben die sich so über die Jahre so, ach, diese Geschichte, ne, da könnte man ein Buch schreiben. Das ist so wirklich, das sollte man wirklich irgendwann mal verfilmen, dass es das überhaupt gibt, ne? Dass es Menschen gibt, die so klein sind, so jung und das dann überleben. Das ist der absolute, ich finde das voll den Hammer. Und das geht natürlich war das eine Sache, die hat uns 2 Jahre lang schon ständig auch sehr emotional beschäftigt, ne? Und wo es auch, ja, halt diese Themen, die dann hier immer, ne, im Betrieb landen.
Aber ich vermute, ihr könnt das ja dann nicht mehr trennen. Da ist ja, der genau. Betrieb ist ja dann nicht, wenn du dann das Tor zusperrst und nach Hause fährst. Alles ist erledigt, ja bei, sondern...
Ja, ist ja bei uns sowieso nicht, ne? Das ist so...
Ja gut, aber das eine wäre dann vielleicht deine künstlerische Arbeit oder auch wie auch immer deine Bauarbeit, deine Baustelle, um die du dich kümmern musst, wo du weißt, morgen früh müssen wir das und das noch erledigen auf der Baustelle. Ja, das ist ja das eine, aber wenn du dann halt das Menschliche noch mitnimmst.
Ja, wobei, ich meine, das Menschliche ist in so einem kleinen Betrieb. Ich meine, wenn du jemanden hast, der... mit dem du jetzt jeden Tag zusammenarbeitest und wenn da irgendwas dann mit dem ist, sowas Schicksalhaftes oder sowas, das beschäftigt dich ja sowieso immer. Ne? Jetzt war es natürlich schon auch heftig, dann gleich von 2 Seiten das zu haben, ne? Also so geballte Nummer, aber es hat sich, es ist auch so lohnend.
Ich wollte gerade fragen, was ist. Das ist ja. Ich meine, man hört diese Menschen, also man hört die Geschichte, man sieht dann, was die für eine Power an den Tag legen, welchen Willen die dann haben. Was ist das, was du da für dich rausnimmst oder wo du. Was gibt euch das?
Also, wie gesagt, ne, es ist total sinnstiftend. Ne? Mag ich sowieso auch im Handwerk, in meiner Arbeit und so. Ne? Es macht Sinn, ne? Wenn wir jetzt ein neues Restaurierungsprojekt haben und das, man weiß vorher schon, oh, das wird ein Haufen Dreck wieder. Ne? Aber es ist nachher, es macht total Sinn, das zu machen. Und jetzt mit diesen Menschen diesen Weg zu gehen, war nochmal, ich weiß nicht, zehnmal so, ne, hat nochmal zehnmal mehr Sinn gemacht. Es ist auch so, ich habe letztens noch, habe ich so die letzte Zeit so Revue passieren lassen. Mir ist da klar geworden, so im, ich habe mal so überlegt, so wer jetzt bei uns alles arbeitet. Und da ist mir klar geworden, wie zufrieden und glücklich die Leute geworden sind, die bei uns arbeiten. Das ist so, die kommen, also die haben sich durch die Bank alle total gut entwickelt. Ne? Da ist, also wir haben auch eigentlich lauter so Leute, ne? Als die eine Frau ist ist alleinerziehende Mutter, ist eine ehemalige Arbeitskollegin auch von mir, die ist dann so Stück für Stück mal ein, zweimal in der Woche gekommen die ganze Zeit. Gut, sie hatte große Herausforderungen, die sie für diese Lösung gefunden hat. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, sie hat bei uns da auch so ein bisschen so einen Anker gehabt, ne? Also so etwas, wo sie dann immer dann arbeiten kommen konnte und so. Auf jeden Fall ist das so schön mitzuerleben, wie sie jetzt immer besser da steht und jetzt sich so nochmal in einem ganz anderen Selbstbewusstsein so reingearbeitet hat. Und so ist es eigentlich bei allen Leuten. Dann haben wir einen anderen ehemaligen Arbeitskollegen, also den haben wir, der hat bei uns sein Gesellenstück gehauen und dann hat er in der Industrie jetzt eine Zeit lang gearbeitet und hat jetzt bei uns angefangen oder macht eine Ausbildung in der Industrie. Und hat jetzt angefangen, einmal in der Woche dann noch zusätzlich bei uns zu arbeiten. Einfach, dass er wieder reinkommt und auch wir konnten ihn auch gut gebrauchen jetzt. Und er hat so viel Spaß, dann zu kommen. Und das tut ihm so gut. Man hat so richtig gemerkt, man merkt so richtig, wie er damit weiterkommt. Und so. Und dann die Leute, die halt, also die Geflüchteten bei uns. Also wir haben drei. Einer ist halt Helfer, der auch nur ab und zu kommt. Und dann die zwei, also wie gerne die hier arbeiten. Das ist für mich als Firmenchefin, ist das total schön mitzukriegen. Weil wir ja auch sehr, wie gesagt, wir sind halt auch leidenschaftlich dabei bei unserem Beruf. Und ich denke, wenn du so als wirklich dein Leben, ne, wenn das so zu deinem Leben ist, wenn du einen Betrieb hast, weil du das so richtig von Herzen gerne machst, dann ist es auch sehr schön, Leute zu finden. Und wir haben auch, also das ist uns lange, lange Zeit nicht gelungen, ne? Wenn du dann auf einmal Leute hast, die das so auch nehmen können, ne? Und das auch wertschätzen und dann auch gerne auch kommen und diese Leidenschaft mit dir teilen, dann ist das total schön. Also es ist schon so sehr erfüllend auch. Und das macht zufrieden, das macht auch gesund. Und ja, man hat so den Eindruck, das lohnt sich.
Du hast jetzt schon ein paar Mal, wir hatten jetzt eben schon Hattenbruch, von daher Restauration hattest du eben, oder hast du schon öfters erwähnt, was muss ich mir darunter vorstellen? Also ich meine, wenn ich jetzt, wir sind ja jetzt hier im Landkreis Neunkirchen und ich fahre nach Neunkirchen, dann sind dieses Ziegelsteinhäuser, ne? Sind das, also der Ursprung dieser Häuser, wenn man so durch Neunkirchen fährt, gerade Oberer Markt und das so sieht, sind ja Ziegelsteine. Was restauriert ihr? Das frage ich mich die ganze
Zeit. Die Sandsteinfenstergewände zum Beispiel.
Und ich habe gelernt, das soll ganz schön teuer sein.
Das kommt immer drauf an, wie man das macht und wer es macht.
Okay.
Nee, das ist schon.
Ist das was Besonderes hier im Saarland, diese Sandsteinsockelfenster?
Also die Sandsteinsockel, das ist etwas, was total Sinn macht. Also wir haben, du hast ja auch gesehen bei uns im Haus, das Haus ist ein Nachkriegshaus. Und also die Großeltern von meinem Mann haben das gebaut. Und die haben halt dann sich das die Mühe gemacht und haben Sandsteinsockel gemacht, haben das dann nachher mit so einem Waschputz, mit so einem Zementputz verputzt, was halt die Folge hatte, dass innen der Keller feucht war eigentlich die ganze Zeit. Und wir haben den dann wieder den Stein freigelegt und konnten da jetzt selbst nochmal richtig feststellen, wie sehr sinnvoll das ist, diesen Stein freizulegen im Sockelbereich, also Sandstein. Da geht dann die Feuchtigkeit halt nach außen, ansonsten bleibt sie drin. Ist halt auch ein Argument, was wir halt immer wieder sagen, das macht total Sinn, einen Sandsteinsockel freizulegen. Ansonsten ist es so mit...
Ihr legt jetzt so einen Wert auf dieses Ökologische, ne?
Ja.
Legt ihr da auch Wert drauf als Firma bei euren Arbeiten? Also im Sinne von, wenn jetzt ich käme und würde sagen, hier, ich habe da ein altes Haus, ich hätte gern, dass das irgendwie mit Steinen, die Steine sollen atmen, das soll irgendwie ökologisches Haus sein. Mittlerweile hört man oder sieht man ja ab und zu mal Berichte im Fernsehen, dass das jetzt so, ja, dass man da irgendwie wieder ein bisschen mehr Richtung Natur geht, sage ich jetzt mal so. Ist das so und ist das dann so euer Schwerpunkt oder ist das so etwas, was ihr gerne machen tut?
Also wir machen das sowieso gerne, ne? Sind auch, auch sonst privat oder ja, für uns schauen wir schon auch immer, also es ist für uns ein Anliegen, ne, die Natur zu schonen und so. Bei uns im Handwerk ist es eigentlich sowieso eigentlich sehr nachhaltig schon, ne, weil wir restaurieren Dinge, die es sowieso schon gibt, reparieren die wieder und machen das so, dass es nachher möglichst lange hält. Unsere, was wir im, so als Material einsetzen, gerade in der Restaurierung, ist vor allem Kalkzementmörtel und ein Kleber, so Natursteinkleber, was eigentlich, da ist schon ein kleiner Kunststoffanteil drin, wenn wir jetzt Vierungen setzen, aber das ist minimal. Ja, das ist so, diese Restaurierungen, die sind nachhaltig. Also wir haben da, gerade in Restaurierungen haben wir eigentlich keine Chemie. Und das ist, das macht auch total Sinn, weil alle anderen Produkte haben sich mit der Zeit, die haben sich nicht bewährt, gerade so im Sandsteinbereich, so Sandsteinsockel, Imprägnierung, das gibt immer nur Probleme. Also es ist besser, man wartet, bis so ein Stein dann so zusammenfällt, dass man austauscht und dann hält das wieder 50 oder 100 Jahre. Ne? Das macht der.
Aber warum ist der so teuer? Also mir wurde das zumindest so erzählt, dass das sehr teuer ist. So.
Es ist so, gerade so im Sandstein Restaurierungsbereich, da ist halt das meiste ist, was halt viel, ich fange nochmal an, so in der Sandsteinrestaurierung sind eigentlich die Lohnkosten das teuerste. Also gut, es kommt immer drauf an, was man macht. Vergleichbar mit anderen Gesteinen ist eigentlich Sandstein günstig.
Kriegt man, weil man kennt ja das Sandsteingebirge. Das wäre jetzt immer so meine Vorstellung, wenn man von diesem Material spricht, dass man das irgendwie, keine Ahnung, dort abbaut und hierher schleppt. Also gibt es das überall oder ist das dort jetzt was Spezielles?
Du meinst das, den Elbsandstein, genau. Oder speziell?
Ja, das ist ja ein richtiges Gebirge. Wenn man da, ja. Kann man ja theoretisch klettern, der verschwindet aber, glaube ich, auch langsam. Also das scheint den Witterungen auch langsam nicht mehr standhalten zu können. Aber ist das Material dann, kommt das von, also wo kommt das her?
Das ist schön, dass du sagst Elbsandsteingebirge. Mit Elbsandstein habe ich wirklich noch gar nie gearbeitet. Aber ich, Oder vielleicht einmal, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube, das ist ein sehr feinkörniger gelber Sandstein. Ne? Hier in der Gegend kommt das meiste Material, was wir verbauen, entweder aus den Vogesen oder aus der Eifel. Das ist so das passt hier gut zu den historischen Gebäuden und so, auch farblich. Manchmal nehmen wir auch einen Pfälzer Sandstein. Das sind so die gängigen Sandsteine, die man hier verbaut. Macht auch total Sinn, weil die Zulieferwege kurz sind und ja, das sind halt die hier abgebaut werden.
Gestern, also ich habe es bei dir gesehen in der Instagram Story, glaube ich. Ich verlinke es, könnt ihr dann gucken. Genau. Meiner Basaltwerk, kann das sein? Ja. Was macht man da?
Das ist jetzt etwas, da haben wir eine Anfrage, also ein Angebot gemacht für, das ist so ein, wie soll ich denn sagen, so ein Landschaftsprojekt, ne? Das wird so gestaltet mit so einem, für Otzenhausen ist das, mit so einem großen, wie so ein Hinkelstein fast, mit so einer Schale drin. Ne? Das hat auch was mit dem Keltentum zu tun. Die haben da so einen Platz eingerichtet mit dieser Schale und das ist also ein ganz spezieller Auftrag, wo es so in Richtung Landschaftsgarten, Landschaftsbau geht. Was wir selten haben eigentlich, ne? Das ist so. Und wir haben da uns Otzenhausen, da ist halt vulkanisches Gestein, wird aber da nicht in der Größe abgebaut, wie das im Auftrag vorgesehen ist. Deshalb haben wir jetzt waren wir in Mayen. Wir hatten sowieso in Trier auch was zu tun, wo wir einen Auftrag, also ein Angebot machen. Das haben wir dann ausgemessen, sind dann noch nach Mayen hoch. Aber Mayen ist auch hier ein regionaler Stein. Ne? Also Eifel, Mayen, das ist so, sind andere Transportwege, als wenn es jetzt aus China ist.
Das ist klar. Und das war jetzt so meine Frage. Also A, für was gibt es etwas, was für das Saarland steht? Also Architekt, also irgendwas Besonderes? Ich meine, wenn man in den Hunsrück fährt, da sieht man die Schieferplatten überall auf den Dächern. Gibt es im Saarland auch irgend so eine Spezialität, wo man sagt, das ist im Saarland so gang und gäbe und gibt es jetzt vielleicht nicht unbedingt im Hunsrück oder an der Nordsee?
Also im Saarland, wir haben meiner Meinung nach den schönsten Barockstil, den es gibt.
Den ich jetzt wo sehen könnte?
Ganz schlichter Barockstil ist, das war Stengel, der Architekt Stengel, der zwar nicht aus dem Saarland kommt, aber hier Stengel ist die Ludwigskirche und das ganze Viertel drumherum. Und dann gibt es noch ein paar Häuser auf der anderen Saarseite, die sich da verirrt haben. Stengel ist auch in Ottweiler, das Landratsamt, was ich wunderschön finde. Also auch so die Atmosphäre da drin finde ich ganz klasse. Und das Schloss in Ottweiler ist auch Stengel.
Sind das so Arbeiten, die ihr macht? Also wenn du von Restauration sprichst, denke ich irgendwie an alte Gebäude. Und viel genau. Älter wird es im Saarland, glaube ich, nicht mehr, oder?
Ich glaube das Älteste ist eigentlich in Limbach die evangelische Kirche. Die ist so aus dem... Ich glaube, die ist so, also frühchristlich wirklich, wenn mich nicht alles täuscht. Im Saarland ist halt sehr viel kaputt gegangen durch den 30-jährigen Krieg, der hier in der Gegend halt einfach länger gedauert hat. Ich glaube 50 Jahre, weil diese Friedensverträge hier nicht gegriffen haben. Deshalb ist älter als Anfang 17. Jahrhundert ist hier, findet man nicht viel.
Wieder was gelernt.
Ja. Und klar, also in die Weltkriege, da war es hier halt auch heftig, ne? Also mein Heimatort, das ist in Ihn, Salvia-Gau, also direkt an der Grenze. Kennst du das? Ihn, Leidingen?
Nein.
Nicht Altdorf?
Nein.
Da geht es dann Richtung Busumville.
Das sagt mir was.
Busumville, Metz und dann Paris. So, das ist eine Linie. Und sagt dir Berus was?
Ja.
Ja, Berus ist auch nicht so weit. Berus, Iddersdorf, und dann ihn hoch, so, ne, das ist so die Ecke. Und also ihn war, nach dem Zweiten Weltkrieg war das platt, ne, da war Schotter, das war Front. Diese Leute, die sind halt evakuiert worden und als sie heimgekommen sind, sind die dann erstmal in so Baracken, in so Holzbaracken eingezogen. Ich glaube, da haben irgendwie noch, ich sag mal, 10 Häuser überlebt. Ne? Eins davon hat mein Papa restauriert, als ich 14 war. Das war die erste Restaurierung von einem alten Haus, die ich miterlebt habe. Da haben wir halt mit der ganzen Familie auch drin gearbeitet und so. Und so hat es dann eigentlich auch angefangen.
Was? Jetzt klingt die Frage gleich, aber ich meine es ein bisschen anders. Was restauriert ihr dann genau an so einem Haus? Also wenn ich, müsst das Haus einfach nur, also wo fangt ihr an? Was, ab wann heißt das für euch, A, ihr restauriert jetzt was? Und B, was ist dann der Umfang? Wenn du sagst, ihr macht die Fensterstürze zum Beispiel, ist ja das eine, aber macht ihr dann auch die Fußböden, macht ihr Decken, macht ihr Wände? Ich weiß es ja nicht. Was macht also ein Steinmetz dann?
Es kommt natürlich immer drauf an, in welchem Zustand das Haus ist. Wenn jetzt zum Beispiel an den Fensterumrandungen, an den Gewänden, wenn da irgendwo eine Schadstelle ist, ne? In der Regel ist es da, wo die Eisen, die Fensterkrampen eingelassen worden sind, ne? Und das Eisen ist gerostet und dann hast du die Rostsprengung. Und dann, je nachdem, wie stark das ist, schneiden wir den schadhaften Stein aus, machen ein Ersatzstück, das genau passt und setzen das ein.
Versucht ihr da auch wieder das Originalmaterial zu finden für?
Und wenn das, das ist natürlich dann super. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Saarbrücken auf dem Rodenhof, den historischen Rodenhof, da haben wir restauriert. Das ist so eine Baustelle, die wir jetzt, ja, jetzt fast fertig sind, was super Spaß gemacht hat. Auch das ist ein Barockhäuschen. So, da habe ich nochmal gemerkt, ja, saarländischer Barock gefällt mir richtig gut. Und da hatten wir halt Ersatzstücke, ne? Wir hatten da einige so ganz kleine Vierungen und so. Da haben wir die eingepasst. Da zum Teil sieht man die nicht mehr. Ne? Also ich sehe sie, weil ich weiß, dass da noch, dass da eine ist. Und wenn ich dann ganz genau hingehe, dann sehe ich, ah ja, okay, da ist sie. Ansonsten ist es halt so, jetzt um bei dem Haus zu bleiben, da waren halt auch an zwei Stürzen, die waren, also einer war komplett kaputt vorne. Da haben wir dann eine Platte eingesetzt, so vorgeblendet. Da war halt schon ziemlich Arbeit so. Also dann haben wir einen Bogen reingeschnitten und das genau eingepasst. Das ist dann schon aufwendiger. Das kostet natürlich auch, muss nicht unbedingt, dass es viel mehr kostet. Weil das Ding ist halt, wenn wir eine Vierung setzen, dann muss das ja ganz genau passen. Das geht dann auf den Millimeter. Wird dann eingepasst, die Oberfläche muss dann genau stimmen und so. Und je weniger man das nachher sieht, umso besser ist die Vierung.
Das heißt, da ist irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir ein Loch oder ein Kratzer, also irgendwie was, eine schadhafte Stelle halt, und ihr schneidet das dann aus, diese schadhafte Stelle in dem Viereck oder so, und dann setzt ihr da komplett wieder ein Viereck rein. Und Kleber, gut, hast du vorhin schon erwähnt, aber ansonsten, weil wenn du sagst, man sieht das nicht, dann ist das ja nicht, wir machen da mal noch Spachtel hinten dran drauf, dass man da nichts mehr sieht. Sondern
nee, das passt dann ganz genau. Also schneiden kann man meistens nur bei größeren Stücken. Und die kleineren, die werden dann mit dem Hammer rausgehauen. Kann man oft, es ist meistens wirklich eine Frage, wie man drankommt, ne? Ob man das jetzt von Hand macht oder mit Presslufthammer im Loch drin, kommt man meistens dann mit dem Presslufthammer besser rein und so. Aber im Prinzip ist das ist totale Maßarbeit. Das ist so, ist auch, wenn man das später abrechnet, wenn man eine größere Baustelle hat und hat dann 40 Vierungen, dann hast du wirklich 40 Positionen, ne? Mit den genauen Maßen. Die musstest du ausrechnen, die musstest du bestellen, ausrechnen, kalkulieren, bestellen, einpassen. Wenn du dann 40 so Stücke hast, unterschiedliche, ist wie so ein Puzzlestein. Ne? Da ist die Frage, wie so ein Puzzle, wie Puzzlesteine, ist die Frage dann auch, wie kriegt man das gemanagt, ne? Dass die auch dann nachher dass du da eine Nummer hast, wo dann die Leute dann nachher nicht alles ausmessen müssen, immer wieder. Es ist gar nicht so einfach. Und dann muss es halt auch von der Oberfläche angepasst werden und so. Das ist Maßarbeit. Das ist wie so ein Maßanzug für.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Du hast eben saarländischen Barock genannt. Ist das jetzt nochmal eine eigene Klassifizierung? Also gibt es da wirklich einen Unterschied?
Nee, also ich meine damit wirklich den
einfach
Barock.
Nur, weil es hier im Saarland steht, der Barock.
Genau, der Barock, den es hier gibt. Das meine ich damit.
Und wenn du so ein geübtes Auge hast, wie fährt man da so durch die Gegend? Also ich meine, gut, so viel Barock sieht man vielleicht hier nicht mehr im Saarland, aber du hast ja ein paar Stellen erwähnt, wo man rumlaufen kann. Sieht man dann ständig nur Arbeit vor sich, also irgendwie Baustelle und denkt sich, oh, bitte, bitte mach das, lass das bitte machen, das wird ja nur schlimmer oder keine Ahnung. Ist man damit nur mit Schmerz unterwegs oder wie betrachtest du sowas?
Es war gestern, habe ich halt mit Ralf noch gesprochen, ne? Da waren wir ja dann da in der Vulkaneifel und dann haben wir das Städtchen nebendran angeguckt und da sind wir wirklich so, oh, ne, so sieht das hier aus, ne? Und guck mal da an und alles, was bei uns halt mit Sandstein, die Mauer, ne, die sind hier alle mit der Vulkane, mit dem Basalt, alles aus Basaltlava und so. Also es ist eigentlich eher so, dass man mit der Zeit ganz viel zu entdecken weiß, ne? Also zu entdecken hat, auch wenn man dann so, klar, ne, wenn man dann so in Marokko unterwegs ist und dann sieht so, boah, leck, ne, die machen das ja, da ist das hier so, ne, und dann im Vergleich. Und auch, wir haben auch immer ganz, ganz spannende Diskussionen, ne, ist das jetzt schon Barock oder ist das Barock oder ist es Neobarock, ne, so Dinger gerade mit zwei Männern unterwegs sind. Ich glaube, das ist für andere Menschen, ist das, wenn man uns so zuhört, ist das wahrscheinlich eher nervig. Ne? Und dann hat der Stein am Papa. So geht das wirklich bei uns manchmal. Aber es ist so, ja, es ist, mir geht es eher so, dass ich das dann genieße, ne? Also sich die Sachen anzugucken, was so von den Kollegen gebaut worden ist. Und so.
Ist das so? Wenn man da so, ich meine, sind sie ja wahrscheinlich teilweise denkmalgeschützt, wenn man dann da so rumläuft und dann den Kollegen sieht und denkt, Alter, was hast du da gemacht? Das ist so ein wichtiges Haus und du hast da so einen Fusch reingesetzt.
Oh,
oder?
Ja, das gibt's natürlich auch. Ja, genau, ja. Oder, oh, da haben sie imprägniert. Oder, ne, diese Sachen, das gab ja auch gerade so in der Nachkriegszeit oder eigentlich bis in die 80 und noch später, ne? Da haben die dann imprägniert, haben Farbe drauf gestrichen auf den Sandstein und mit Zement verputzt und so, ne? Da ist schon, das ist dann so, wie du sagst, so, wie kann man das machen? Oder Gewände abgeschlagen und dann diese Platten drauf gemacht und so ein Zeug. Das tut dann schon weh, ja, das gibt's auch.
Letzte Frage, gibt es noch irgendein Bauwerk, wo du hier im Saarland sagst, das wäre so meine Wunschbaustelle, wenn sie mir die geben würden, da hätte ich so mal so richtig Lust drauf, weil die würde mich herausfordern oder die ist so besonders schön oder die möchte ich aus irgendeinem bestimmten Grunde unbedingt erhalten, keine Ahnung.
Das ist jetzt ganz lustig, dass du das sagst, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Gedanken früher schon mal hatte, ne? Und einige davon haben wir halt inzwischen gemacht. So vor 10 Jahren bin ich mal durch Saarbrücken und habe dann so gedacht, oh, leck, ich würde so gerne mal im Nauwieser Viertel arbeiten. Heute ist es so, dass ich dann, wenn wir dann in Saarbrücken sind, dann sage ich meiner Tochter immer, da haben wir schon gearbeitet und da haben wir schon gearbeitet und hier.
Was gibt's im Nauwieser Viertel so Besonderes, dass man da?
Also Saarbrücken ist voll mit super interessanter Bauornamentik. Also Nauwieser Viertel war damals so meine Idee, weil ich halt da gerne mal in
Nauwieser Viertel.
Ja, genau. Und habe dann so entdeckt, was es da alles so gibt und fand das dann schön und so. Also das, was wir selbst restauriert haben in Saarbrücken, was so am spannendsten wirklich war, das war nicht mal im Nauwieser Viertel, obwohl wir da auch schöne Sachen gemacht haben. Das war in der Obernlauer Fahrt. Das ist so Richtung Staden. da haben wir so eine Stadtvilla.
Auch schön am Start.
Genau, ja. Diese, das war richtig klasse. Da ist ganz tolle Bildhauerei dran. Und so, dann haben wir in der Martin-Luther-Straße, da hatte ich den Betrieb noch alleine. Der gegenüber von der LVA, weißt du, wo das ist? Mhm. Martin-Luther-Straße ist ja direkt im Neuwieser Viertel schon. Da an der Ecke, das ist so ein Stadthaus, da waren viele Sachen kaputt, wo ich auch, da, also oben im, so ein Maßwerk, das ich ganz neu gemacht habe und dann neu gesetzt. Also da habe ich drei Maßwerkteile neu gemacht. Halt mit meinem Betrieb damals, also mit so drei, vier Leuten. Und das war schon, da habe ich wirklich meinen Meister in so Baustellenorganisation gemacht und so. Ist nicht immer ganz reibungslos verlaufen, aber daher weiß ich, dass das so schwierig ist mit diesen Nummerierungen und so. Und also ich würde eigentlich, ja, was mich natürlich total, was ich sehr gerne machen würde, wäre halt am Schloss, ne, ist klar.
Gefällt dir das Schloss, ja. So wie es da steht?
Ja.
Auch mit dem Glas dazwischen? Das gefällt mir
auch mit dem Glas dazwischen, ja, genau. Das, gut, ich meine, das Glas, das ist Geschmackssache, ne, diese Kombination von dem Neuen und dem, also von dem, ist ja jetzt gar nicht mehr so modern, aber so, ne, so diese, aber den Ansatz, mit dem kann ich gut leben. Und wie gesagt, mir gefällt halt dieses Stängel, die Architektur von dem gefällt mir unheimlich gut. Natürlich, also Ludwigskirche wäre natürlich dann, ich würde glatt sagen, gefällt mir, wird mir genauso gut gefallen, ne? Also Ludwigskirche ist interessanter von der Bauskulptur, die da eingebaut ist. Das sind halt ganz interessante Sachen. Aber ich habe so ein, das habe ich auch von früher. Mein Papa hat mal ein Stängelhaus, an einem Stängelhaus restauriert. Ah, der hat so die ganze Front gemacht damals. Und da war ich, das war auch so in, ja, da war ich jugendlich, so 16 rum. Und da habe ich so, der hat dann immer so gesagt, oh, Stängelhaus, ne? Und dann habe ich das gesehen, habe gedacht so, boah, ne? Für Barock ist doch normalerweise immer so übertrieben und da ist das so schön schlicht. Und mittlerweile habe ich da natürlich noch viel mehr entdeckt, was mich da so fasziniert, ne? Also was mich am Barock hier im Saarland fasziniert, ist, dass es sind halt so diese Proportionen und diese Sache mit dem goldenen Schnitt und so, das ist halt einfach sehr minimalistisch so, aber durchgestylt, ne? Also da ist so ansonsten halt nicht viel Firlefanz drumherum.
Nicht so pompös.
Genau. Und es wirkt einfach nur wegen dieser guten Gestaltung mit der Harmonielehre, die sie da reingebracht haben. Das finde ich einfach super schön. Das genieße ich total, wenn ich dann so feucht der Ludwig sitze ich da und staune so in die Gegend.
So. Damit bin ich eigentlich ehrlich gesagt durch mit dem Gespräch, muss aber feststellen, dass es sich erstaunlich entwickelt hat. Ich dachte ja eigentlich so, Kunst ist so das unser Thema, weil ich das eigentlich so als den Aspekt bei dir gesehen habe und das andere war halt das Handwerk und so im Laufe des Gesprächs hast du jetzt so meine Lust auf dieses Handwerk geweckt, wo ich dachte, jetzt kann ich irgendwie verstehen, warum du da so begeistert bist daran, dann doch zu sagen, ja, meine Firma und ich habe auch gerne meine Baustelle und den Dreck dort. Kann ich jetzt auch irgendwie nachvollziehen. Und ja, ich habe ganz, ganz viel Neues gelernt heute. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Und ja, möchte mich damit verabschieden.
Ja, sehr gerne. Also es war, hat mir auch viel Spaß gemacht. Also
ich habe viel gelernt.
Schön, das freut mich. Und ich rede ja auch einfach gerne über unser Handwerk.
Ja, ich hätte noch, wir könnten noch Aber ich müsste, glaube ich, jetzt neues Denkfutter mir anschaffen. Also.
Habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
Naja, ich hätte jetzt Lust, mir irgendwie so die Google-Suchmaschine zu schnappen und einfach mal ein bisschen Barockhäuser im Saarland zu gucken, ja, was genau. Es da so gibt.
Ja, ja. Ja. Dann machen wir es umgekehrt. Dann lade ich dich mal ein, dann zeige ich dir.
Genau, machen wir dann mal so.
Machen wir so. Sightseeing mit Astrid.
Ja, genau.
Gut, das hat mich sehr gefreut. Hat echt Spaß gemacht.
Und wenn ihr jetzt Lust habt, hier auch mal zu Gast zu sein oder jemanden kennt, der hier Gast sein sollte oder ihr einen Gast vorschlagen möchtet, dann geht einfach auf nickmedia.de. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, um mich zu erreichen und auch zu unterstützen. Ich bedanke mich einmal mehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Salut!